das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Kämpfe sind sie in der Region seit mittlerweile 8 Jahren gewohnt. Mal mehr, mal weniger heftig. Denn kurz nach der russischen Annexion der Krim-Halbinsel 2014 brach der Krieg um die Separatistengebiete Donetsk und Luhansk aus. Doch so heftig wie in diesen Tagen haben sie das im Osten der Ukraine wohl noch nicht erlebt. Denn als der russische Überfall vor genau 3 Monaten begann, da waren die Angreifer auf eine schnelle Übernahme der Macht in der Ukraine aus, was bekanntlich fehlschlug. Und so konzentrieren sie sich seit Wochen eben auf den Donbass. Die von Russland besetzten Gebiete hier schraffiert, auch im Süden des Landes. Unser Reporter Robert Kempe war nicht weit vom Frontverlauf unterwegs. Hier seine Reportage aus der Stadt Kramatorsk.
Unterwegs in der Ostukraine nach Kramatorsk, eine strategisch wichtige Stadt im Kampf um den Donbass. Von den 160.000 Einwohnern haben 2/3 die Stadt verlassen. Die, die geblieben sind, haben die 3 Monate Krieg gezeichnet. Ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt tun soll, wie ich mit all dem leben soll und was morgen passiert. Die Menschen müssen leben, arbeiten, Kinder großziehen. Was für ein Leben ist das gerade? Ein Bild der Verwüstung. Vor 2 Wochen zuletzt wurde Kramatorsk von der russischen Armee bombardiert. 2.400 Wohnungen wurden zerstört. Die Stadt werde bald wieder in den Fokus russischer Angriffe geraten, warnt der Bürgermeister von Kramatorsk, Oleksandr Goncharenko, der in der Schweiz studierte.
Die Russen, wenn sie näher an jede Stadt kommen, beginnen die einfach diese Städte aus der Distanz 10 und 15 Kilometer einfach mit Schwerkanonen zu beschießen. Und die ruinieren alles. Die vernichten Häuser, Schulen, alle Infrastrukturobjekte.
40 Kilometer ist die Front von Kramatorsk derzeit entfernt. Bürgermeister Goncharenko hat nun die Bewohner aufgefordert, die Stadt zu verlassen.
Man muss auf das Schlimmste gefasst sein, wenn es passiert, und wird es einfacher, das zu überleben.
Auch im Krankenhaus von Kramatorsk stellen sie sich auf komplizierte Zeiten ein. Schon jetzt haben sie hier die Patienten aus anderen ostukrainischen Städten aufgenommen. Bei Bombardierungen wurde der 82-jährige Vitali in der heftig umkämpften Stadt Severodonetsk schwer verwundet. Es explodierte in der Nähe meines Balkons eine Rakete. Alles wurde aus der Wohnung geschleudert. Oberarzt Viktor Krikli erwartet weitere Patienten wie den 82-jährigen Vitali. Man habe getan, was möglich ist, um sich darauf vorzubereiten. Das meiste haben uns freiwillige Helfer und Wohltätigkeitsorganisationen zur Verfügung gestellt. Dank ihnen sind wir in der Lage, hoffentlich gut Hilfe leisten zu können. Auf Hilfsorganisationen sind neben dem Krankenhaus auch die Bewohner in Kramatorsk angewiesen. Viele haben seit Kriegsbeginn keine Arbeit mehr. Es fehlt an Geld, selbst um Lebensmittel zu kaufen. Oleksandr versucht mit seiner Organisation zu helfen. Einmal am Tag können die Menschen bei ihm Essenspakete erhalten. Es kommen vor allem alte Menschen, Mütter mit Kindern, Menschen ohne Arbeit und Menschen mit Behinderung hierher. Das sind ungefähr 80% der Menschen, die in der Stadt geblieben sind. Und diese Menschen könnte die schwierigste Zeit erst noch bevorstehen.
Unser Reporter Robert Kempe ist jetzt in Pokrovsk, rund 80 Kilometer südlich von Kramatorsk. Robert, warum ist die Stadt Kramatorsk so wichtig für den weiteren Verlauf des Krieges?
Ja, zum einen ist Kramatorsk symbolisch wichtig. Die Stadt war 2014 schon mal eingenommen von den sogenannten russischen Separatisten, wurde dann von der Ukraine wieder freigekämpft und sie ist jetzt sowas wie das administrative Zentrum der Region Donetsk. Aber Kramatorsk ist eben auch strategisch wichtig. Wichtige Straßen verlaufen dort lang. Es ist wichtig für den Zugverkehr. Man erinnert sich vielleicht noch im April an den russischen Angriff mit Raketen auf den dortigen Bahnhof, wo 60 Menschen gestorben sind. Und Kramatorsk hat auch einen Flughafen. Also das sind Gründe, warum die Stadt wichtig ist. Und deswegen haben eben auch viele Menschen, mit denen wir heute gesprochen haben, Sorge, dass sie dasselbe Schicksal erreichen könnte oder erlangen könnte, wie etwa den Menschen in der Stadt Severodonetsk, was weiter östlich von Kramatorsk ist. Wir hatten heute nochmal die Möglichkeit, mit dem Chef der Militäradministration von dieser Region zu sprechen, der uns gegenüber nochmal bestätigt hat, dass er die Menschen aufgefordert hat, die Keller nicht mehr zu verlassen, weil eine Flucht aus Severodonetsk zu gefährlich ist für Leib und Leben dieser Menschen dort.
Robert, vielen Dank für die Schilderung aus dem Osten der Ukraine. Dass im Nordwesten Chinas Hunderttausende der muslimischen Minderheit der Uiguren unterdrückt werden sollen, das war schon lange mehr als nur ein Verdacht, den die chinesische Regierung aber stets weit von sich wies. Und so bekommt auch die UN-Menschenrechtsbeauftragte Michelle Bachelet bei ihrem Besuch in China dieser Tage eine heile Welt präsentiert. Heute aber zeigen nun erneut Bilder aus dieser nur schwer zugänglichen Welt, was sich offenbar wirklich abspielt hinter der Fassade. Bilder, die auf einen brutalen Umgang mit den Uiguren und anderen Minderheiten hinweisen, auf Folter, auf Unterdrückung. Möglich wurde dieser Einblick, weil tausende Fotos, geheime Reden, interne Behördenanweisungen einem internationalen Team von Journalisten zur Verfügung gestellt wurden, darunter auch dem Bayerischen Rundfunk. Einzelheiten von Markus Rosch.
Ein Mann wird in Ketten abgeführt, dann wird er verhört. Seine Arme sind fixiert in einer stählernen Vorrichtung, einem sogenannten Tiger Chair, einem Folterstuhl. Menschen werden bedroht, mit Gewehren und Knüppeln gedemütigt. Aufnahmen aus Internierungslagern in der chinesischen Provinz Xinjiang, die im Gedächtnis bleiben. Auch bei ihm, Dolkun Isa, heute Präsident des Weltkongresses der Uiguren. Dolkun musste aus Xinjiang fliehen, denn er gehört der uigurisch-muslimischen Minderheit an, ging auf die Straße für seine Rechte. Nun kommen die alten Erinnerungen, die alten Demütigungen wieder hoch. In der Nacht nach der Demonstration musste ich 4 Monate in Hausarrest. Ich durfte nicht studieren, wurde rausgeschmissen. 1994 ging ich ins Exil. Diese Fotos und Dokumente wurden dem deutschen China-Forscher Adrian Zenz anonym zugespielt. Sie sollen zeigen, wie brutal China mit Gefangenen der uigurischen Minderheit umgeht. Lenz sagt, die Dateien stammen von Computern des Büros für öffentliche Sicherheit der Region Xinjiang.
Das ist wie ein Fenster in einen Polizeistaat, über den ja so wenig Informationen herausdringt. Also so etwas haben wir wirklich noch nie gesehen.
Die Daten übergab der Forscher 14 internationalen Medienhäusern, darunter auch dem Bayerischen Rundfunk, dem Spiegel und BBC News. Die sogenannten Xinjiang Police Files enthalten tausende Fotos von Menschen, die polizeilich erfasst und in vielen Fällen inhaftiert wurden. Etwa 40 Reporter haben die Unterlagen in wochenlanger Recherche verifiziert und ausgewertet. In den Dokumenten auch Anweisungen für den Fall, dass Gefangene versuchen zu fliehen. Hier gab es einen Schießbefehl.
China begeht hier zweifelsfrei Verbrechen gegen die Menschlichkeit, und zwar mindestens mit Blick auf die Punkte Folter und andere Misshandlungen, Inhaftierung und Verfolgung.
Außenministerin Baerbock äußert sich heute zu den Recherchen und wird deutlich.
Das ist nichts, wo man drüber hinweggehen kann, und das ist auch nichts, worüber man schweigen kann, sondern mit Blick auf solche Menschenrechtsverletzungen, die da nicht nur im Raum stehen, sondern die ja offensichtlich mit Bildern jetzt untermauert werden, ist es vor allen Dingen an China deutlich zu machen, wie sie dazu stehen und vor allen Dingen zu erklären, warum bisher die Haltung war, dass es dort zu keinen Menschenrechtsverletzungen kommt.
Dolkun Isa ist mittlerweile deutscher Staatsbürger. Er hofft nun, dass China aufhört, die muslimische Minderheit weiter systematisch zu verfolgen. Nun gibt es Beweise, die kann die chinesische Regierung nicht mehr ignorieren. China verändert von Zeit zu Zeit seine politische Sichtweise. Wir müssen nun die chinesische Reaktion auf diese Recherche abwarten. Eine Anfrage zu den Recherchen beantwortet Chinas Regierung nicht. In einer offiziellen Stellungnahme heißt es, man bekämpfe in Xinjiang terroristische Bestrebungen und nicht die Menschen in der Region. Viele persönliche Schicksale in den nun veröffentlichten Unterlagen beweisen das Gegenteil.
Und darüber habe ich vor der Sendung mit dem Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer gesprochen, dem Vorsitzenden der China-Delegation des Europäischen Parlaments. China hat ihm wegen seiner kritischen Haltung im Streit um die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang bereits im März vergangenen Jahres ein Einreiseverbot erteilt. Guten Abend, Herr Bütikofer.
Schönen guten Abend, Herr Zamperoni.
Erschütternde Enthüllungen über die Lage in Xinjiang. Was müsste die Ampel-Bundesregierung da denn jetzt tun?
Ich glaube, das sind jetzt nicht nur die Mitglieder der deutschen Bundesregierung zum Handeln gefragt, sondern da muss die ganze Europäische Union gemeinsam handeln. Und ich halte es für unbedingt notwendig, gegen führende Funktionäre, die an dieser brutalen Unterdrückungspraxis sich aktiv beteiligen, Menschenrechtssanktionen zu verhängen, so wie das unser Sanktionsrecht vorsieht. Aber ich glaube, es gibt noch eine Forderung, eine weitere Adresse zu stellen. Viele deutsche und europäische Unternehmen haben sich angesichts des bösen Aggressionskrieges Russlands gegen die Ukraine aus Russland zurückgezogen. Wieso können solche Unternehmen sich nicht auch aus Xinjiang zurückziehen, wo die Uiguren und andere muslimische Minderheiten so unterdrückt werden, dass man das nur als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnen kann?
Da sprechen Sie den entscheidenden Punkt an, denn echte Konsequenzen wird es ohne die Mithilfe der Wirtschaft nicht geben, wenn die sich nicht zurückzieht oder etwas tut. Die Verflechtungen sind da einfach zu enorm. Sehen Sie denn aber den Beginn eines Umdenkens seitens der deutschen Wirtschaft?
Es gibt generell ein Umdenken in der deutschen Wirtschaft. Das ist vielleicht nicht bei allen Großkonzernen genauso weit entwickelt wie bei vielen Akteuren aus dem Mittelstand, aber wenn man sich die China-Strategie des BDI anschaut oder was vom VDMA und anderen Verbänden zu hören ist, dann ist dieses Umdenken schon zu spüren. Aber ich glaube, das muss noch weitergehen. Der Präsident des BDI hat vor etlichen Wochen mal gesagt, es muss auch für deutsche Unternehmen ethische rote Linien geben. Und ich glaube, das ist so ein Fall, wo das dann auch umgesetzt werden sollte.
Wenn jetzt aber die Wirtschaft auch China unter Druck setzt und überhaupt die Politik aus Europa, laufen wir da nicht Gefahr, die Achse Moskau-Peking damit zu stärken und die Welt dann erst recht in zwei Blöcke zu spalten?
Ich glaube, das wäre eine Fehlwahrnehmung. Xi Jinping und Wladimir Putin haben Anfang Februar einen Freundschaftspakt geschlossen, in dem sie sich gegenseitig grenzenlose Hilfe versprochen haben. Und die chinesische Führung hat auch schon demonstriert, dass sie sich da durchaus auf die russische Seite schlägt. Man will zwar von Peking aus keinen Preis dafür bezahlen, deswegen wird da manchmal auch ein bisschen verquast formuliert. Aber tatsächlich wird in Peking und von Peking aus auch in vielen Ländern, gerade des globalen Südens, russische Lügenpropaganda mit unterstützt. Ich glaube, man sollte sich nichts vormachen. Wir können nicht den Autokraten Putin schwächen, indem wir uns mit dem Autokraten Xi verbünden.
Das Risiko ist auch ein außenpolitisches, da haben Sie vollkommen recht. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen beispielsweise hat heute gewarnt, die Gewalt, die China bisher vor allem nach innen richtet, die könnte die chinesische Parteiführung irgendwann dann auch nach außen anwenden. Stichwort Taiwan. Teilen Sie diese Befürchtung?
Ich teile die Befürchtung, dass dieses Regime in Peking keineswegs ein friedliebendes ist. Es ist auch schon Gewalt angewendet worden nach außen. Nicht jetzt in jüngster Zeit militärische, aber die Tatsache, dass China zum Beispiel versucht hat, Litauen ökonomisch zu erpressen, dass China versucht, Australien ökonomisch zu erpressen, versucht hat, Schweden, die Tschechische Republik oder Norwegen so unter Druck zu setzen, das ist ja schon auch Gewalt. Und Peking hat immer deutlich gemacht, dass man sich vorbehält, im Zweifel auch einen militärischen Überfall auf Taiwan zu organisieren. Ich glaube nicht, dass China so weit ist. Ich glaube nicht, dass das unmittelbar droht. Aber es ist schon auch unsere Aufgabe, die Solidarität mit dem demokratischen Taiwan deutlich zu stärken.
Die Bundesregierung, das sind alles nicht gerade neue Probleme, die Sie da ansprechen. Die Bundesregierung hat das immer wieder versucht, auch anzumahnen. Und dann hieß es am Ende aber doch mal, Wirtschaft geht vor in gewisser Weise. Glauben Sie, dass dieser Angang Wandel durch Handel gescheitert ist in diesem Fall?
Das war eine Selbstberuhigungsparole. Das hat schon lange nicht funktioniert. Und das ist, glaube ich, inzwischen auch offenkundig geworden. Aber ich würde schon in Anspruch nehmen, dass die neue Bundesregierung in ihrer China-Politik einen neuen Akzent setzt gegenüber der Volksrepublik. Die Sprache, die wir dort finden, die zum Beispiel sagt, wir wollen das demokratische Taiwan unterstützen, die Menschenrechtsverbrechen gegen die Uiguren genauso thematisiert wie die Unterdrückung der Freiheiten Hongkongs. Das ist eine neue Sprache für die deutsche Bundesregierung und das ist auch gut so.
Herr Bütikofer, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Die Verfolgung der Uiguren und wie die Welt damit umgehen sollte, dazu hat Achim Wendler vom Bayerischen Rundfunk diese Meinung.
Wer unter Schock steht, ist nicht handlungsfähig. Deshalb ist es so beunruhigend, wenn Ampelpolitiker jetzt zu Protokoll geben, die Bilder aus China seien schockierend. Ein bloßer Impuls ist das, emotional und politisch völlig unzureichend. Der Schock ist unbegründet. Was wir heute aus China sehen, ist ja in der Sache schon lange bekannt. Das chinesische Regime foltert, sperrt ein, erniedrigt. Nein, das Problem der Bundesregierung und unserer Wirtschaft ist nicht, dass das alles heute bekannt geworden wäre. Ihr Problem ist, es lässt sich jetzt nicht mehr verdrängen. Das tun deutsche Regierung und Wirtschaft bisher. Sie verdrängen die chinesischen Missstände beharrlich und erfolgreich. Und sie würden gerne so weitermachen. Die Ampel will Chinas Menschenrechtsverletzungen laut ihrem Koalitionsvertrag thematisieren. Das kann alles Mögliche heißen und das soll es auch. Thematisieren, bisschen anstupsen, Haken dran, erledigt. Olaf Scholz verfährt wie früher Angela Merkel. Er will die Wirtschaftsbeziehungen mit China immer weiter vertiefen. Und er vertieft damit die Abhängigkeit Deutschlands. Die wirtschaftliche, wie zwangsläufig auch die politische Abhängigkeit. Wie eng das zusammenhängt, das zeigt jeden Tag der Blick nach Russland. Was wir heute sehen, belegt endgültig, das Konzept Wandel durch Handel war ein Irrglaube. Es scheitert in China so, wie es in Russland gescheitert ist. Und das Gerede über eine neue, realistischere China-Strategie ist bisher genau das Gerede. Die Ampel muss ihre Schockstarre deshalb rasch überwinden und Deutschland wirklich eine neue China-Strategie verpassen. Die Verdrängungsdividende ist jetzt abgeschöpft.
Die Meinung von Achim Wendler. Nein, eine Pandemie wird es diesmal wohl nicht werden. Und trotzdem werden sich nicht nur Corona-Müde erschreckt haben, als in den vergangenen Tagen von einer Viruserkrankung die Rede war, die nun in verschiedenen Ländern auftritt. Dabei sind die Erreger der Affenpocken nicht neu, vielmehr seit Jahrzehnten bekannt. Nur kamen sie in unseren Gefilden kaum vor, sondern vornehmlich in Afrika. Dass es nun auch hier bei uns in Deutschland die ersten Fälle gibt, das sei zwar ernst zu nehmen, sagen die Experten, Grund zur Panik sei das aber nicht. Robert Holm.
Der Bundesgesundheitsminister erklärt die Affenpocken. Das wollte Heiko Jessen nicht verpassen. Er ist Arzt in Berlin und verfolgt die Berichterstattung genau.
Die Boulevardpresse ballert ja los und dann haben alle Leute Angst. Insofern finde ich dann eine Pressekonferenz auch wichtig.
Heiko Jessen behandelt zwei Männer, die Affenpocken haben. Die ersten Symptome hatten sie vor 8 Tagen.
Und gestern habe ich die nochmal untersucht, indem ich auch Proben ins Robert-Koch-Institut geschickt habe. Der eine war nicht mehr infektiös und der andere war noch infektiös.
Affenpocken werden keine neue Pandemie, betont Lauterbach heute und hat mit den Ländern und dem RKI Empfehlungen erarbeitet.
Kernbestandteil ist, dass diejenigen, die infiziert sind, sich für mindestens 21 Tage isolieren sollen. Da soll es eine Isolationsanordnung geben.
Affenpocken sind in der Regel, und das ist die gute Nachricht, eine selbstlimitierende Krankheit, von der sich die meisten Menschen innerhalb weniger Wochen erholen. Dennoch kann es eben bei einigen Personen auch eine schwere Erkrankung auftreten.
Vergangenen Donnerstag kam der erste Patient mit Symptomen zu Heiko Jessen. Ein Mann Anfang 30.
Der erste hatte Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und dann kamen die Pocken, die sich von Tag zu Tag ausbreiteten.
Einen Tag später dann der zweite Patient, ein Mann um die 50, fast ohne Symptome, mit mildem Verlauf. Eventuell, weil dieser Mann als Kind gegen Pocken geimpft wurde, erzählt Heiko Jessen. Bis 1976 gab es die Pockenimpfung in der BRD, bis 1982 in der DDR. Sie schützt zwar nicht vor Ansteckung mit Affenpocken, könnte aber zumindest den Krankheitsverlauf mildern, so die Vermutung. Wer nicht mehr gegen Pocken geimpft wurde, dem könnte der Impfstoff Imvanex helfen. Der ist in der EU gegen Pocken zugelassen, könnte aber auch gegen Affenpocken wirken, erklärt Karl Lauterbach heute. Bis zu 40.000 Dosen davon seien bestellt. Für Heiko Jessen ein wichtiger Schritt, vor allem, weil man schon wisse, wer besonders gefährdet sei.
Das sind ja hauptsächlich Menschen, die viele körperliche Kontakte haben, zum Beispiel wechselnde Geschlechtspartner. Das ist ja alles nicht verboten. die muss man beschützen. Und ich finde, das sollten auch die Ersten sein, die geimpft werden.
Denn das Virus wird meist über sehr engen Körperkontakt übertragen. Daher seien Affenpocken für die Allgemeinheit keine große Gefahr, sagt Heiko Jessen. Die Zahl der bekannten Infizierten in Deutschland ist zudem noch sehr klein. Aktuell sind es gerade mal 10.
Ein Elefantengedächtnis hat bekanntlich der, der nichts vergisst. Erst recht keine Niederlagen. Und dass Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl 2020 ausgerechnet den eigentlich ja konservativ wählenden Bundesstaat Georgia knapp verlor und die republikanische Regierung des Südstaats die Wahl doch nicht auf sein Drängen hin zu seinen Gunsten manipulierte, das hat Trump auf keinen Fall vergessen. Und so unterstützt er bei der parteiinternen Vorauswahl der Republikaner, deren Symbol ja ein Elefant ist, einen Gegenkandidaten des amtierenden Gouverneurs. Wie überhaupt landesweit republikanische Kandidaten nach seinem Geschmack für die Zwischenwahlen im November unterstützt. Und wie die sich schlagen, gilt als Gradmesser für Weiteres. Über den Elefanten im Raum der Republikaner, Kerstin Klein.
Er hat die Unterstützung von Donald Trump, ganz offiziell. David Perdue möchte Gouverneur von Georgia werden, wirbt darum, von seiner Partei den Republikanern ins Rennen geschickt zu werden. Seinen Gegner, den amtierenden Gouverneur, ebenfalls Republikaner, verachtet Trump, nennt ihn einen Verräter, weil der sich weigerte, bei der Präsidentschaftswahl Joe Biden den Sieg abzuerkennen. Perdue hingegen teilt Trumps Lüge von der gestohlenen Wahl. Es gibt unwiderlegbare Beweise und trotzdem werdet ihr belogen. Nicht nur von den Medien, sondern von euren eigenen Volksvertretern. Die angeblich gestohlene Wahl, bei weiten Teilen der Basis ein Verkaufsschlager. Wir brauchen einen neuen Gouverneur, wenn man sich den ganzen Wahlbetrug anschaut. Der andere Verkaufsschlager noch immer Donald Trump. Mir ist wichtig, was Präsident Trump sagt. Seine Empfehlung hat Gewicht. Mehr als 100 Kandidaten unterstützt Trump bei parteiinternen Wahlen offiziell. Gewinnen sie oder nicht? Das gilt auch als Stimmungstest für Trump selbst. Etliche wichtige Abstimmungen haben seine Leute bereits gewonnen. Das Gouverneursrennen in Georgia, eines der wenigen, bei denen eine Niederlage droht. Das liegt, wenn man sich hier umhört, ausschließlich an dem Mann, der hier mit dem Bus übers Land fährt. Amtsinhaber Brian Kemp. Ebenfalls erzkonservativ und vor allem extrem beliebt in Georgia. Nicht, weil er Trump die Stirn bot, sondern vielmehr, obwohl. Er ist ein anständiger Mensch. Er kümmert sich um unsere Wirtschaft, die Geschäfte. Und ihm liegen die Menschen hier am Herzen. Er ist einer von uns. Trump ist immer noch extrem wichtig. Aber Gouverneur Kemp hat einen großartigen Job gemacht. Das überwiegt sogar Trumps Einfluss. Eine seltene Ausnahme. Von Kemp selbst kein einziges Wort zu Trump. Obwohl natürlich auch ihm bewusst sein dürfte, dass sein Sieg am Gewinnerimage des Ex-Präsidenten kratzen würde. Schauen Sie, ich interessiere mich nicht für irgendein Erbe. Mir geht es um Georgia, die Menschen hier. Ich werbe mit meiner Arbeit. Aber natürlich geht es bei der Entscheidung heute um mehr als nur um Georgia. Trump trat mit Perdue auf, steckte Millionen in dessen Wahlkampf. Auf der Gegenseite gestern Abend ausgerechnet sein Ex-Vizepräsident Mike Pence beim Wahlkampfabschluss mit Kemp. Noch läuft die Abstimmung. Eine Niederlage für Perdue wäre ein Schlag für Trump, aber sicher nicht das Ende seiner Ambitionen. Andere Rennen werden seine Kandidaten heute gewinnen. Und das heißt dann wohl, Trump ist immer noch mächtig in seiner Partei. Nur allmächtig ist er nicht.
Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos gab es auch heute wieder so gut wie nur ein Thema, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Konstantin Schreiber.
Auf dem Treffen sagte NATO-Generalsekretär Stoltenberg, Freiheit sei wichtiger als Freihandel. Üblicherweise steht in Davos die wirtschaftliche Globalisierung im Vordergrund. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sicherte der Ukraine weitere Unterstützung in Höhe von mehr als 10 Milliarden Euro zu. Zudem sagte sie, Voraussetzung für eine Rückkehr Russlands in den europäischen Orbit sei es, dass das Land zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zurückfinde. Die Bundesregierung trifft Vorsorge für einen möglichen Gasmangel durch einen russischen Lieferstopp. Bei einem Engpass will Wirtschaftsminister Habeck den Gasanteil an der deutschen Stromversorgung ersetzen, und zwar durch Kohle. So sehen Pläne aus dem Ministerium vor, künftig mehr Kohlekraftwerke als Reserve bereitzuhalten. Werke, die schon in Reserve sind, sollten schneller einsatzbereit sein. Gas trägt hierzulande etwa 15% zur Stromversorgung bei. Der ungarische Ministerpräsident Orbán verhängt wegen des Kriegs in der benachbarten Ukraine den Notstand in seinem Land. Die Regelung solle um Mitternacht in Kraft treten, teilte der Regierungschef bei Facebook mit. Sie erlaubt es ihm, geltende Gesetze aufzuheben und Zwangsmaßnahmen zu verordnen. Der Notstand, den Orbán zuvor wegen der Corona-Pandemie ausgerufen hatte, läuft zum Ende dieses Monats aus. Altkanzler Schröder verzichtet auf eine Nominierung für den Aufsichtsrat im russischen Gaskonzern Gazprom. Eigenen Angaben zufolge hatte er dies dem staatlichen Unternehmen schon vor längerer Zeit mitgeteilt. Nachrichtenagenturen hatten zuvor berichtet, Gazprom habe Schröder heute für den Aufsichtsrat erneut vorgeschlagen. Später waren die Angaben zum Zeitpunkt jedoch korrigiert worden. Zuletzt hatte Schröder bereits seinen Aufsichtsratsposten beim russischen Energieriesen Rosneft niedergelegt. Die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, hat als Reaktion auf die Inflation eine Anhebung des Leitzinses für Juli in Aussicht gestellt. Es wäre die erste Anhebung seit fast 11 Jahren. Was die geldpolitische Wende der EZB bedeutet, dazu Markus Gürne.
Sparer können aufatmen. Der neue Kurs der EZB bedeutet, die sogenannten Verwahrentgelte oder Negativzinsen auf Guthaben könnten demnächst enden. Stattdessen könnte es zumindest wieder kleine Zinsbeträge für Sparerinnen und Sparer geben. Allerdings gibt es auch eine Kehrseite, denn mit den Zinsen steigen auch die Kredite. Heißt, der Traum von den eigenen vier Wänden wird nur noch teurer, weil Immobilienkredite mehr kosten. Und Unternehmen müssen ebenfalls mehr für Kredite bezahlen, um etwa Investitionen zu finanzieren. Steigende Zinsen sind also ein Bremsfaktor für die Wirtschaft und damit auch Ballast für die Aktienkurse. Die Kursentwicklung dürfte künftig also turbulenter werden. Allerdings haben die Notenbanken keine andere Wahl. Es geht darum, mit dem steigenden Zins der steigenden Inflation zu begegnen.
Niko Kovac kehrt in die Fußball-Bundesliga zurück. Der ehemalige Trainer von Eintracht Frankfurt und Bayern München übernimmt den VfL Wolfsburg. Der 50-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2025. Auch Hoffenheim hat einen neuen Trainer. André Breitenreiter vom FC Zürich folgt auf Sebastian Hoeneß. Der Verein hatte sich vor einer Woche nach dem Verpassen der Europacup-Plätze von ihm getrennt.
Wenn morgen Stuttgart der Deutsche Katholikentag eröffnet wird, dann in einer Zeit, in der die Kirche in einer tiefen Krise steckt. Nicht nur wegen der Missbrauchsvorwürfe laufen Gläubige in Scharen davon. Für viele ist es auch der Umgang mit dem Thema Homosexualität, der sie abstößt. Ende Januar haben sich in der ARD-Doku »Wie Gott uns schuf« 100 Katholikinnen und Katholiken öffentlichkeitswirksam zu ihrer Homosexualität bekannt. Darunter Lehrerinnen, Lehrer, Erzieherinnen, Erzieher, Geistliche, die bei kirchennahen Unternehmen oder bei der Kirche selbst angestellt sind. Wohl wissend, dass sie durch ihr Outing ihre Anstellung verlieren könnten, auch im Jahr 2022 noch. Jenny Rieger war mittendrin im Schwarzwald und hat zwei dieser mutigen Menschen getroffen.
Der Dom von St. Blasien im Schwarzwald. Sein Zufluchtsort, sein Zuhause, seine Wirkungsstätte. Seit über 30 Jahren ist Ralf Klein Priester, katholischer Priester und homosexuell.
In meinem Fall war das ein langes Ringen gewesen. Man kann nicht die eigene homosexuelle Orientierung annehmen, ohne in Widerspruch zur Lehre auch der Kirche zu geraten.
Als Jesuitenpater lebt Ralf Klein im Zölibat, Trotzdem war es ihm ein Anliegen, seine Homosexualität öffentlich zu machen. Im Januar hat er sich in einer ARD-Dokumentation geoutet, gemeinsam mit 100 weiteren gläubigen Katholiken.
Das ist mutig.
Leider.
Wie ging's Ihnen damit? Hatten Sie Angst?
An manchen Tagen schon. Also weil ich an einer bestimmten Stelle nicht wusste, wie mein Vorgesetzter darauf reagieren würde.
Ralf Klein ist nicht entlassen worden. Denn er ist zwar schwul, lebt seine Sexualität aber nicht. Erst das wäre für die Kirche ein Kündigungsgrund.
Das kirchliche Arbeitsrecht sieht vor, dass wenn jemand in Beziehungen lebt, die der offiziellen katholischen Moralvorstellung widersprechen, dass in dem Fall die Kündigung ausgesprochen werden kann.
Ist das noch zeitgemäß?
Nein.
Wir fahren tiefer in den Schwarzwald, ins kleine Görwil. Eingeladen hat das örtliche katholische Pfarramt.
Hallo. Ja.
Zu einer Diskussion über Diversität in der Kirche, letztendlich also zu einer Diskussion über Menschen wie Sie, den schwulen Jesuitenpater und den Transgender-Referendar Theo Schenkel.
Das Problem, was die Kirche mit mir hat, ist, dass ich trans bin und dass ich meine Partnerin heiraten möchte vor allem. Und da mir bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugeordnet wurde, sieht die Kirche meine Partnerschaft mit einer Frau als gleichgeschlechtlich.
Lange war deshalb nicht klar, ob er als katholischer Religionslehrer arbeiten darf. Inzwischen hat die Erzdiözese Freiburg ihm die Lehrerlaubnis erteilt. Nach zähem Ringen. Wie zäh, erzählt er an diesem Abend vor 25 Gästen. 25, das ist eine Menge für das kleine Görwil und vielleicht ein Hinweis darauf, dass sich wirklich gerade etwas bewegt an der katholischen Basis.
Auf unserer Seite ist natürlich immer Angst da. Also wenn ich mich oute, ist Angst da. Aber auch bei der Bistumsleitung ist genauso Angst da. Angst da, dass wenn sie zu moderat sind, dass da Kritik kommt oder sowas. Also Angst herrscht leider auf beiden Seiten in dieser Diskussion.
Vor der katholischen Kirche in Görwil weht die Regenbogenflagge. Vor dem Dom in St. Blasien wollte Pater Ralf Klein sie nicht hissen. Als Priester müsse er für alle Menschen da sein, auch für die, die andere Lebensentwürfe ablehnen. Aber gibt es in der Gemeinde Ablehnung?
Also ich habe noch nichts gehört. Hast du was gehört? Nee.
Ich kenne niemanden hier wenigstens. Mhm. Aber sicher gibt es auch Stimmungen und gibt es Menschen, die sich daran stören. Aber ich finde ja, die Kirche muss da halt sich auch öffnen.
Im Namen des Vaters.
Und so macht Ralf Klein das, was er liebt, wozu er sich berufen fühlt. Für Menschen da sein, Gottes Wort verbreiten. So, wie Gott ihn schuf.
Natürlich bin ich ein Mann Gottes, jemand, der Brillenträger ist, jemand, der auch ein paar Pfund zu viel hat, jemand, der schwul ist. Ja, so bin ich eben. Und als solcher stehe ich da.
Ein Mann Gottes durch und durch. Ein homosexueller Mann.
Die wirklich sehenswerte Dokumentation »Wie Gott uns schuf« ist übrigens jederzeit in der ARD-Mediathek abrufbar. Und damit bleibt uns noch der Blick aufs Wetter. Sven, wie wird's denn Richtung Feiertag?
Ja, es geht temperaturmäßig langsam bergab. Wir müssen uns wieder ein bisschen umstellen. Die schwüle Luft ist raus. Vorteil, diese wirklich massiven Unwetter haben jetzt erstmal wieder Pause. Das ist sicher die gute Nachricht und man kann mal durchatmen. Und deswegen haben wir gleich mal 15 Tage-Trends hier. Ich gucke erstmal in den Norden nach Hamburg. Sie sehen, das gibt einen ordentlichen Abschwung. Hier über den Feiertag dann weiter raus zum nächsten Wochenende. Höchstwerte bei 14, 15 Grad. Danach geht's langsam hoch. Und jetzt gehen wir mal kurz nach Stuttgart. Schauen also weiter in den Süden. Da dauert's ein bisschen länger bis nach dem Feiertag. Hier auch der Abschwung kommt, 16 Grad, 17 Grad am Nachmittag und da geht's dann auch wieder hoch. Eine neue Hitzewelle ist aber nicht in Sicht. Wir gucken auf den unmittelbaren Ablauf, blicken in die Nacht, wo es im Moment gerade noch in den Landkreisen Miesbach, Rosenheim, Traunstein ordentlich regnet. Das schiebt sich dann weiter rein nach Niederbayern. Dahinter gibt es morgen wieder so ein Wechselspiel mit gerade in der Mitte Deutschlands viel Sonnenschein. Weiter nach Norden sind die Wolken, auch hier aus Nordwesten kommend, etwas zahlreicher. Schauer vielleicht auch mal mit Höhenkalt. Kaltluft, kurze Gewitter, die von West nach Ost durchziehen können, aber nichts Dramatisches. Die Temperaturen in den Frühstunden, höhere Mulden,
Da geht es runter bis 5 Grad. Für die meisten sind es morgen früh 7 bis 12. In Richtung Lausitz und Niederbayern 13 Grad unter den Wolken. Und morgen geht es dann rauf auf 17 bis 22 Grad hier am Rhein und auch im Kraichgau mal auf 23, 24. Auf Helgoland muss man sich mit 15 begnügen. Da ist einfach noch die kühlende Nordsee. Kurz der Ausblick. Donnerstag, Freitag im Süden relativ freundlich, fast frühsommerlich. Weiter nach Norden wechselhafter, immer wieder Schauer. Dann auch einzelne Gewitter. Und im Norden tatsächlich am Freitag nur noch 15 Grad, Ingo.
Vielen Dank, Sven, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Die nächsten Nachrichten, die gibt's dann um 0.05 Uhr, wenn Kirsten Gerhardt Sie zum Nachtmagazin begrüßt. Ihnen noch einen schönen Abend und jetzt übernimmt direkt Sandra Maischberger mit ihren Gästen hier im Ersten.